Ich möchte euch Johannes den Täufer vorstellen. Im Mittelalter hat man ihn so sich vorgestellt, sieht eigentlich eher aus für eine Werbung für Hautcreme. So glatt hat er nämlich nicht ausgesehen. Der hat lange in der Wüste gelebt, im Kamelhaarmantel gekleidet, wilden Honig gegessen, Heuschrecken gegrillt, was man so macht in der Wüste. Deswegen würde ich eher sagen, so dieses Wurzelsepp-Gesicht passt eher zu Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis und er wird nicht wieder dort rauskommen. Er ist kein Krimineller. Er hat es nur gewagt, den König offen zu kritisieren. Man hat ihn gewarnt davor, dass er dorthin gekommen ist, ist also eigentlich Folge seiner Schuld. Er hätte einfach die Klappe halten können. Warum er das nicht kann, dazu kommen wir gleich. Begonnen hatte die Geschichte mit zwei mutigen Frauen, die Gott vertraut haben. Die ältere war Elisabeth, da waren schon Jahrzehnte verstrichen, um zu sagen, da sind noch Kinder möglich. Und dann kommt ein Engel, wie dann auch später zu Maria, und sagt, du wirst ein Kind bekommen, einen ganz besonderen Sohn. Ihr Mann Zacharias verschlägt es für die kommenden Monate die Sprache. Er hat Gott das nicht zugetraut und Gott ließ ihn verstummen. Elisabeth glaubte und brachte dann diesen Sohn zur Welt. Als Elisabeth im 6. Monat schwanger ist, kommt der Engel Gabriel zu Maria und fragt sie, ob sie das Kind von Gott austragen soll, nämlich Jesus. Beide Entstehungsgeschichten sind Wunder. Gott greift ein. Und bei Maria schickt er nicht irgendeinen Posaunengel, sondern den Chefengel, um deutlich zu machen, hier möchte ich etwas in Gang setzen, was erheblich, was wesentlich ist. Die Geschichte von Johannes dem Täufer und Jesus sind also verbunden, nicht nur, weil sie Verwandte waren, sondern weil sie in einer Mission dort sind. Johannes war ein wilder Prophet. Bevor Jesus in die Öffentlichkeit tritt, ist er in die Wüste und die Leute kommen zu ihm raus. Also er geht nicht zu den Leuten hin und spricht sie an. Die Leute müssen mitunter einen harten Marsch in die Wüste vornehmen. Um was? Sich bepredigen zu lassen. Also wer mal wollte, dass man ihm so richtig die Leviten liest und sagt, dass man den Tod verdient hatte, es gibt ja Leute, die stehen da drauf, ich nicht so, die sind dorthin gepilgert und haben sich so richtig Gericht predigen lassen. Und trotzdem hat er ihre Herzen erreicht. Menschen fragen, wo sie sich verändern sollen. Es gibt jüdische Soldaten bei Herodes, die fragen, was sollen wir tun? Eigentlich müssten wir unseren Job abgeben. Und er sagt, es würde schon viel bringen, wenn ihr die Leute nicht erpresst und nett zu ihnen seid. Johannes hat einen Eindruck auf die Leute. Er verändert etwas. Die Menschen finden zu Gott, weil sie merken, sie müssen eine persönliche Entscheidung treffen und es reicht nicht, zu einem erwählten Volk zu gehören. Ja, und dann kommt eine Lebenskrise, in der alle Gewissheiten ins Schwanken geraten. Im Jesus-Film The Chosen gibt es eine Szene, wo die davor spielt, bevor Johannes hingeht und öffentlich den König kritisiert dafür, dass er die Frau seines Bruders geheiratet hat. Ein moralisches No-Go zu der damaligen Zeit. Heute würde man das bestimmt lockerer sehen. Johannes und Jesus unterhalten sich und Johannes sagt, da muss man was sagen, das kann man doch nicht einfach so akzeptieren, eigentlich muss man doch den Mächtigen entgegentreten. Und eigentlich möchte er Jesus überzeugen, dass der auch diesen Weg geht. Denn latent haben alle seine Jünger die Hoffnung, dass Jesus irgendwann richtig auftrumpft und sagt, so, ich bin es jetzt, greift zu den Waffen, beziehungsweise wir rufen die Engel und lassen sie für uns kämpfen. Die Befreiung von Willkür und die Gerechtigkeit auf Erden, das wäre doch toll, dafür zu kämpfen. Jesus rät ihm ab und es passierte eben dann, was passieren muss. Wenn man Herodes öffentlich kritisiert, kommt man in den Knast. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Jesus grenzt sich an diesem Punkt ab. Er warnt ihn, aber er lässt ihn auch seinen Weg gehen. Er sagt, mir geht es nicht um den Kampf gegen etwas, sondern ich kämpfe für. Und das kann man an der Geschichte Jesus sehen. Er kämpft für Menschen. Er kämpft dafür, dass Menschen erkennen, dass Gott der liebende Vater ist. dass sie umkehren zu Jesus, dass sie umkehren zu Gott. Dafür kämpft Jesus. Überall, wo es darum geht, sich mit den Herrschenden oder Mächtigen anzulegen, entzieht sich Jesus. Er ist einfach weg. Und am Ende, wo sie ihn dann verhören, hat er ihnen nichts mehr zu sagen. Jesus geht es immer um diese Menschen. Johannes ist anders gestrickt und deswegen bringt ihn seine Stärke, die Stärke nämlich standzuhalten und seine Sturheit, in den Knast. Dort sitzt er nun. Und es kommt an seine Grenzen. Würde Johannes sich bei Herodes entschuldigen, um Freigang vom Knast zu bekommen? Niemals. Johannes ist der Typ, der geht vor die Wand, weil er das für richtig erkannt hat. Und in dieser Situation bekommt sein Glaube Risse. Plötzlich sind da Zweifel. Es ist nicht die Zweifel, dass Gott existiert, überhaupt nicht. Das ist für ihn eigentlich sonnenklar. Und dass Jesus irgendwie der Messias ist, ist auch klar, eigentlich. Aber dann kommen die Zweifel, weil er merkt, das, was er erwartet hat, passiert einfach nicht. Jesus ist viel zu defensiv, heilt und predigt und so, aber er könnte doch viel mehr machen. Dieser Befreiungskampf, der wäre doch wichtig. Und in diesem Moment des Zweifels schickt er seine Jünger zu Jesus und die bringen seine Verzweiflung zum Ausdruck. Matthäus 11, Abvers 2. Der Täufer Johannes hatte im Gefängnis von den Taten gehört, die Jesus als den versprochenen Retter auswiesen. Darum schickte er einige seiner Jünger zu ihnen. Bist du wirklich der, der kommen soll? Ließ er fragen, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird die gute Nachricht verkündigt. Freuen darf sich, wer nicht an mir irre wird. Jesus nimmt die Johannesjünger mit in den Alltag hinein. Er zeigt ihnen, wie er mit den Menschen umgeht, wie er predigt, was er tut. Und das weiß eigentlich auch Johannes der Täufer. Der weiß das eigentlich und trotzdem kommt diese Frage. Und dieser letzte Satz, und freuen wird sich, wer nicht an mir irre wird, zeigt genau, wie Jesus die Situation von Johannes dem Täufer einschätzt. Es ist keine Informationsfrage, sondern eine existenzielle Frage. Die Frage, bist du es wirklich? Dieser Zweifel ist eigentlich nicht so sehr Unglaube, sondern eigentlich eine Mischung. Eine Mischung aus Enttäuschung, Jesus ist so ganz anders, das Zerbröseln selbstgemachter Jesus-Vorstellungen. Jesus geht mit den Menschen anders um, er ist eben nicht der Revoluzzer, der er sein oder den man sich wünscht. Und diese alten Gewissheiten, eigentlich weiß Johannes, Jesus ist der Messias. Eigentlich weiß er das. Eigentlich ist das zu seinem Lebensinhalt geworden. Jahrelang hat er damit gelebt. Und das, was eigentlich unwiderruflich da war, unhinterfragbar, fängt an zu wanken in dieser Situation. Und es ist ja auch nicht verwunderlich, wenn man dann im Gefängnis sitzt ohne Perspektive und ins Grübeln kommt, dann kommen solche Gedanken. Interessant ist, und da geht jetzt der Text weiter, Jesus sagt das den Johannesjüngern ja nicht irgendwo, sondern in großer Öffentlichkeit. Er hat keine Angst davor, hinterfragt zu werden. Und da stehen eine Menge Leute drumherum. Und deswegen kommt jetzt etwas, wo Jesus das nochmal kommentiert. Als die Abgesandten des Täufers wieder weggegangen waren, fing Jesus an, zu der Menge über Johannes zu sprechen. Als ihr in die Wüste zu ihm hinausgezogen seid, was habt ihr da erwartet? Etwa ein Schilfrohr, das jedem Wind nachgibt? Oder was sonst wolltet ihr sehen? Einen Menschen in vornehmer Kleidung? Solche Leute wohnen in Palästen. Also was habt ihr erwartet? Einen Propheten? Ich versichere euch, ihr habt mehr gesehen als einen Propheten. Johannes ist der, von dem es in den Heiligen Schriften heißt, ich sende meinen Boten vor dir her, sagt Gott, damit er den Weg für dich bahnt. Es klingt wie eine Ehrenrettung für Johannes, aber es ist mehr. Was Jesus hier deutlich macht, die Rolle von Johannes ist ganz klar, auch wenn er jetzt selber Zweifel hat. Und es kann den normalsten Menschen und den größten Gläubigen passieren, dass sie unsicher werden, dass Dinge zerbröseln und sie Sachen hinterfragen. Paulus sagt, besteht, seht zu, dass er nicht falle. Es kann jeden erwischen und es ist auch keine Sünde. Also Jesus verurteilt hier nicht Johannes den Täufer, dass er nicht genügend glaubt, sondern er zeigt im Grunde durch die Antwort, die er ihm gibt und durch das, was er den anderen sagt, dass Johannes nach wie vor seinen Respekt hat. Es ist also kein Zeichen von Schwäche, keine Sünde, sondern es ist einfach, wie es ist. Glaube ist angefochtener Glaube. Wir Menschen glauben gerne, wenn man einen starken Glauben hat, dann ist das wichtig. Und manchmal wird einem das auch so erzählt. Ich kenne einfach zu viele Glaubenshelden, die irgendwann gestrauchelt sind. Nicht, weil sowas nicht passiert, sondern weil sie einfach eine zu große Klappe und Selbstsicherheit hatten. Selbst bei Menschen, die in Ehren grau geworden sind und am Ende ihres Lebens stehen, die glaubensmäßig viel durchgehalten haben, kann es eben auch noch mal passieren, dass alles durchgerüttelt wird. Und dann sind andere Jesus-Worte wichtig, dass Glaube so groß sein muss wie ein Senfkorn, also ein ganz kleiner Glaube reicht. Und dass man manchmal auch betet, ich glaube, hilf meinem Unglauben. So ist das. Es wird von Jesus nicht verurteilt. Jesus hält das aus. Wie überhaupt Gott alle Zweifel und alle Kritik aushält, er hat damit keine Probleme. Gehen wir zu Johannes. Jesus zitiert einen Text aus Jesaja und damit ist eine Antwort verbunden, indem er ihn sagt, schau noch mal hin auf die Texte, die du auswendig kennst und dann verstehe. Was ist das denn eigentlich für eine Antwort? Denn Jesus sagt ihm, ich bin nicht der Befreier, Jesus, und trotzdem befreie ich Menschen. Ich befreie Menschen von der Krankheit, ich befreie Menschen zum Sehen, zum Gehen, zum Gesundwerden, zum Hören, zum Auferstehen von den Toten. Also Jesus ist der Befreier, aber eben nicht so, wie Johannes das erwartet. Johannes, ich rede nicht nur, ich zeige, dass Gott Macht hat. Ich bin nicht nur jemand, der erzählt, ich möchte etwas deutlich machen, dass Menschen das erfahren, wie stark die Macht Gottes ist. Das ist sein Auftrag. In den Zeiten damals wurde intensiv auf den Messias gewartet, auch auf den Messias in Israel hat man gewartet und dazu gehörte, dass man die ganzen Texte auswendig kannte. Das heißt, das, was Jesus hier zitiert, ist ein Abschnitt aus Jesaja 35, aus einer alten messianischen Verheißung. Und wenn Jesus das hier zitiert, gibt er Johannes gleichzeitig eine Antwort. Die Antwort heißt nämlich, geh diesen Text noch einmal durch. Und wenn du ihn durchgehst, wirst du merken, dass ich, wie dieser Text zu dir redet, wie dir deinen Glauben wieder aufbaut und deinen Glauben zurückgeht. Jesus zitiert also einen Text, den Johannes in- und auswendig kennt. Und die Antwort wird die folgende sein. Und deswegen, um das deutlich zu machen, wie Jesus hier damals Johannes den Täufer getröstet hat, durch das Zitat eines Verses, ist es wichtig, einmal auf Jesaja 35 zu hören. Wir werden das jetzt so machen, dass Heike jeweils ein paar Verse vorliest und ich dann etwas dazu sage.
Die Steppe soll sich freuen, das dürre Land glücklich sein, die Wüste jubeln und blühen. Mit Blumen soll sie sich bedecken, jauchzen und vor Freude schreien. Herrlich wie der Libanon soll sie werden, prächtig wie der Berg Karmel und wie die Ebene Scharon. Dann sieht das Volk die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht und Hoheit unseres Gottes.
Johannes, als du in der Wüste gepredigt hast, hat doch genau das dich angetrieben. Diese Hoffnung, die Gott schenkt, die größer ist als das, was wir sehen.
Macht die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. Ruft den verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut, habt keine Angst. Dort kommt euer Gott, er selber kommt, er will euch befreien. Er übt Vergeltung an euren Feinden.
Johannes, Gott ist bei dir. Auch wenn du dich selbst dorthin gebracht hast, wo du jetzt bist, er gibt dir Mut und Kraft. Wenn du das selber so laut aussprichst, wirst du merken, dass die Kraft zurückkehrt, dass du wieder stark wirst. Du brauchst keine Angst haben. Und Herodes wird sich vor Gott verantworten müssen. Am Ende wird Gott uns befreien. Hab keine Angst.
Dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder hören. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude.
Johannes, erinnere dich an das, was du gehört und miterlebt hast. Siehe, wie Jesus auf Menschen zugegangen ist, ihnen die Liebe Gottes gezeigt hast. Nun bist du einen Moment irre geworden an Jesus. Lass deine Vorstellung los, vertraue Gott. Auch wenn es nicht so aussieht, es kommt zum Ziel. Kein Mensch, kein Kaiser, kein Diktator kann ihn aufhalten.
Siehe, die der Herr befreit hat, kehren heim. Voll Jubel kommen sie zum Zionsberg. Aus ihren Augen strahlt grenzenloses Glück. Freude und Wonne bleiben bei ihnen. Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei.
Am Ende steht die Verheißung, Johannes sitzt in seiner Zelle und hat verstanden. Er hat wahrscheinlich Frieden gefunden. Denn hier passiert etwas, was wir brauchen, wenn wir selber in so einer Situation des Zweifels und der Irritation sind. Wir müssen etwas haben, was von außen kommt. Wir können uns nicht selber trösten, wenn wir untröstlich sind. Wir können uns unsere Zweifel nicht ausreden. Die sind ja da. Wir brauchen das Reden von außen. Wir brauchen Gottes Reden. Manchmal kann es so sein, dass man sich mit einem Menschen zusammensetzt, man redet darüber und betet gemeinsam und der Zweifel ist weg. Manchmal ist es aber auch ein anderer Weg, der so zwischen dir und Gott stattfindet, wenn vielleicht gerade kein anderer Mensch da ist oder du deinen Zweifeln so niemand richtig zutrauen möchtest, dann fang an, Bibel zu lesen. Am besten in den Psalmen. Da sind ungeschönt unsere Situationen beschrieben, und direkt der Trost Gottes formuliert. Du brauchst dann Ansprache von außen. Du kannst dich an dem Punkt nicht selber trösten und nicht selber ermutigen. Gott steht bereit. Er wird es tun durch sein Wort und durch andere Menschen. Manchmal ist es eben notwendig. Im Zweifel zerbrechen Gottes Bilder. Und das Problem ist nicht unbedingt Gott, sondern meine Vorstellung von Gott. Und deswegen ist es wichtig, dieses eigene Vorstellung immer wieder zu hinterfragen. Und gerade die Adventszeit ist eine gute Zeit zu sagen, woran denke ich denn, wenn ich an Weihnachten denke? Was sagt mir Weihnachten über Gott aus? Wie ist Gott als Jesuskind? Wie ist Gott als der erwachsene Jesus? Wie begegnet mir Gott der Vater? Wenn Enttäuschung da ist, ist es eigentlich immer gut, denn in dem Wort Enttäuschung steckt das Wort Täuschung. Und deswegen brauchen wir ab und zu diese Enttäuschung, um uns wieder neu Gedanken zu machen. Wer ist Gott eigentlich? Wer ist er für mich? Ich möchte gerne, dass Gott alles segnet, was ich tue. Aber an manchen Stellen tut er das nicht. Da stellt er sich quer. Da antwortet er nicht oder er mutet mir Situationen zu, die ich schwer ertragen kann. Unsere Vorstellung von Gott wird durch viele Faktoren geprägt. Erziehung, Konfession der Eltern, Erfahrungen, eigene Wünsche und Enttäuschungen. Solche Vorstellungen hat jeder und manche sind gut und hilfreich. Ich bin dankbar, dass ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin. Ich bin dankbar für die Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, auch wenn ich da manche Enge und manche Dinge erlebt habe, die nicht so schön waren. Und ich habe gemerkt, um beim Glauben zu bleiben, muss ich mich immer wieder neu darauf einstellen, immer neu fragen, was bindet eigentlich mein Glauben? Und es sind nicht die anderen Menschen, es ist Gott. An ihn möchte ich mich halten. Und das bedeutet, dass ich loslasse, alte Vorstellungen loslasse und mich neu einlasse auf das, was er ist und hat. Wo ist für dich die Herausforderung in diesen Tagen? Natürlich ist Gott der ganz Große, der Heilige. Das müssen wir uns bewusst machen. Wir haben oft Jesus so zum Kumpel gemacht. Aber wenn wir jetzt auf die Ebene schwenken und sagen, wir müssten mehr den heiligen Gott betonen, dann ist es eine Distanz. Die brauchen wir auch nicht. Wir brauchen also irgendwo für uns einen Weg, wo deutlich wird, Gott ist der große Herrscher der Welt, aber er sieht mich gleich ganz persönlich. Durch Weihnachten wird deutlich, Gott kommt zu uns, er kommt zu dir. Er lächelt dich an wie ein Baby, er begegnet dir wie der heilende, predigende, herausfordernde Jesus oder auch wie der harte Johannes. Wo ist deine Herausforderung, Gott neu zu entdecken? Immer wenn solche Situationen da sind und man sie nutzt dafür, auch seinen Glauben neu zu definieren, kommt etwas dabei raus, was am Ende gut ist. Besser als das, was vorher da war. Ich wünsche dir in diesem Sinne eine gute letzte Adventswoche. Nutze sie, um Jesus neu zu begegnen, sich auf ihn auszurichten. Und es sind die kleinen Momente, die dabei weiterhelfen, stille zu werden vor Gott, zu fragen, wie willst du mir eigentlich jetzt begegnen? Wo ist es wichtig, dass ich dich neu entdecke? Amen. Lade ein zu einem Moment der Stille.